Good afternoon, ladies and gentlemen. The demo which you're about to see and hopefully participate in represents some of the recent developments at Sanders in participatory CATV. The new business of audience participation in CATV. We would like to show you Sanders' current thinking.
Der Mann, den ihr gerade gehört habt, das ist Ralph Baer. Ralph Baer ist der Vater des Videospiels. Oder zumindest einer der Väter. Das Video, aus dem dieser Tonausschnitt kommt, stammt aus den späten 60er Jahren. Und was der Mann im Hemd und Weste mit dem etwas schütteren Haar da etwas schüchtern von seinem Zettel ablesend vorstellt, das ist nicht weniger als die allererste Heimvideospielkonsole. Die Brown Box. Das Konzept nannte er damals, wohl seinem Hintergrund als Radio- und Fernsehtechniker geschuldet, etwas sperrig Participatory Cable Television, kurz PCATV, also partizipatorisches Kabelfernsehen. Fernsehen zum Mitmachen. Seine Brownbox war ein Gerät, das keinen teuren Monitor aus dem Computerlabor benötigte, sondern sich an jeden handelsüblichen Fernseher anschließen ließ und mit dem sich dann die Bilder auf dem Fernseher selbst beeinflussen ließen. Um die Features der Brownbox richtig zu demonstrieren, entwickelte Baer auch gleich ein Spiel, das sich zu zweit spielen ließ. Ein simples Spiel, das die simple Hardware nicht überfordert, aber dem Publikum schnell klar machen würde, wie die neumodische Spielerei funktioniert.
I think we ought to move right on now to the first of our three scenarios, the TV gaming. And hopefully we'll have some fun here. And if you all gather around, we will play a game of ping pong together.
There is a horizontal knob here, as you can see, which, when I twiddle it, moves.
Eine simple Variante von Ping Pong, bei der zwei Punkte am Bildschirmrand einen Punkt in der Mitte hin und her schlagen. Während der jahrelangen Entwicklungszeit erregte das PCATV schließlich die Aufmerksamkeit des Elektronikunternehmens Magnavox. Die machten aus der braunen Box das schicke Magnavox Odyssey, die erste Spielekonsole der Welt. Um diese Neuheit bekannter zu machen, wurde sie auf der Magnavox Profit Caravan präsentiert, einer Art fahrenden Werbeshow, einer Mini-Messe des Herstellers. Zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher müssen sich Ralph Baers Erfindung damals angeschaut haben und Ping-Pong gespielt haben. Und manche gingen vielleicht mit der Idee nach Hause, dass es ja eine ganz spaßige Idee ist, zu Hause auf dem Fernseher Tennis spielen zu können. Einer der Namen, der sich später im Gästebuch dieser Veranstaltung wiederfinden ließ, war der von Nolan Bushnell. Der war im Jahr 1972 gerade auf der Suche nach dem nächsten Computerspiel, das seine junge Firma Atari veröffentlichen könnte. Am 27. Juni 1972 wird Syzygy zu Atari und einer der wichtigsten Namen in der Geschichte der Videospiele ist geboren. Die beiden Gründer, Ted Debney und Nolan Bushnell, können das, was mal aus ihrem kleinen Startup werden wird, zu diesem Zeitpunkt allerhöchstens hoffen. Hätten sie die Bedeutung von Atari jetzt schon prophezeit, man hätte sie wohl des Größenwahns bezichtigt. Die Firmengründung ist damals nicht das einzige große Ereignis in Nolan Bushnells Leben. Zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt ist Bushnell bereits mit seiner ersten Ehefrau Paula Rochelle Nielsen verheiratet und Vater ihrer gemeinsamen Tochter Alyssa, das erste seiner 8 Kinder. Sein erstes elektronisches Baby ist Computer Space. Auch wenn sich das erste Arcade-Videospiel mit 1500 produzierten Einheiten durchaus als Erfolg verbuchen lässt, ist Ataris Produktionspartner Nutting Associates nicht ganz zufrieden. Sie hatten sich mehr erhofft. Aber für den endgültigen Durchbruch in den Mainstream fehlt dem Computerspiel noch das nötige Etwas. Zu kompliziert sind die Regeln der auf den Newtonschen Gesetzen aufbauenden Raumschlacht, die der junge Bushnell seit der Uni so faszinierend findet. Zu kompliziert, um außerhalb von Studentenkneipen voller angehender Ingenieure großen Erfolg zu haben. Vielleicht ist es genau diese Erkenntnis, aufgrund derer Bushnell eine Lektion formuliert, an die sich auch heute noch viele Game Designer halten. Ein gutes Spiel ist einfach zu lernen, aber schwer zu meistern. Das ist der erste Satz von Bushnells Gesetz. Der zweite Teil dieses Gesetzes wird heute gerne mal vergessen. Der geht so. Gute Spiele belohnen den ersten und den 100. Penny. Denn das Geschäftsmodell von Ataris Spielen besteht darin, der Kundschaft die Münzen eine nach der anderen aus der Tasche zu ziehen. Bushnell ist Ingenieur und ein Geschäftsmann und er hat viele Ideen. Aber er und sein Geschäftspartner Ted Debney sind keine Game Designer. Damit Atari eine Zukunft hat, brauchen sie weitere Spiele und jemanden, der sie entwirft. Die Idee für ihren Erstling Computer Space kommt immerhin vom älteren Space War. Dieser Mann soll Alan Alcorn sein, ein ehemaliger Kollege von Bushnell aus seinen Zeiten als Angestellter beim Elektronikkonzern Ampex. In dessen Büro in Sunnyvale, Kalifornien, taucht Bushnell eines Tages auf und macht dem gerade erst beförderten Alcorn ein Angebot. $1,000 im Monat und 10% der Firmenanteile von Atari soll er bekommen. Deutlich weniger Gehalt als bei Ampex und Anteile an einer Firma, die zu diesem Zeitpunkt praktisch wertlos ist. Aber Bushnell weiß seit seiner Zeit als Milchflaschenwurfspielbewerber, wie er Leute um den Finger wickelt. Er fährt im schicken blauen Firmenwagen bei Alcorn vor und kutschiert ihn höchstpersönlich in das Lagerhaus, das als Produktionsstätte von Computer Space dient. Der junge, kinderlose und unverschuldete Alcorn beißt an und lässt sich auf das Abenteuer ein. Zumindest, nachdem ihm seine Freundin und spätere Ehefrau Katie zurät. Wenn Atari scheitert, und dessen war er sich eigentlich ziemlich sicher, dann wird er als ausgebildeter Elektronikingenieur in der boomenden kalifornischen Wirtschaft schon schnell wieder einen anderen Job finden. Vielleicht hätte Alcorn es sich anders überlegt, wenn er die Details von Bushnells Angebot gekannt hätte. Angefangen beim Firmenwagen, der gar nicht der Firma gehörte. Oder, dass die Bauteile für Computer Space vom nun ehemaligen Arbeitgeber der beiden Ampex stammten. Ohne, dass Ampex von diesem Einsatzzweck wusste. Oder, dass Bushnell sein Gehalt gar nicht bei Atari, sondern als Vollzeitangestellter bei Nutting Associates verdient, der Firma, mit denen sie gemeinsam Computer Space vertreiben. Über diese kleinen Unwahrheiten täuscht Bushnell mit einer weiteren, noch größeren Unwahrheit hinweg. Atari hätte einen Vertrag mit dem Konzern General Electric für ein großes Videospiel und Alcorn soll es entwickeln. Das Konzept steht schon fest. Es soll eine Variante von Ping-Pong werden, mit zwei weißen Balken, die einen Punkt in der Mitte des Bildschirms hin und her schubsen. Bushnell beschreibt das Spiel bis ins Detail. Dass er diese Details bei der Konkurrenz von Magnavox gesehen hat, ist ein weiteres Detail, das er zunächst unerwähnt lässt. Auch der Auftrag von General Electric ist nicht echt. Eigentlich hat Bushnell nicht einmal Interesse an dem Spiel, das er Alcorn da beschreibt. Es soll ein Test der Fähigkeiten von Alcorn sein und ihn mit der für Computer Space entwickelten Bildschirmtechnik vertraut machen. 3 Monate später präsentiert Alcorn das Ergebnis, mit einem Namen, bei dem sich heute weder Bushnell noch Alcorn sicher sind, wer von beiden sich ihn denn nun ausgedacht hat. Nur eins ist sicher, der Name ist einer, den man so schnell nicht wieder vergisst. Pong. Pong ist mehr, als Bushnell sich erhofft hatte. Auch wenn die Inspiration von der Magnavox Odyssey kommt, ist Pong keine bloße 1:1-Kopie. Dem Original fehlt zum Beispiel ein entscheidendes Element, das Pong zu einem so motivierenden Duell macht. Die Punktanzeige. Im Vorbild mussten Spielende die Punkte nämlich noch selber zählen. Eine weitere Veränderung, die für dramatische Partien sorgt, ist das Tempo des Balls. Um den Partien mehr Würze zu geben, beschleunigt Alcorn den Ball mit der Zeit. Je länger ein Schlagabtausch dauert, desto schwieriger wird er auch. Und um das Können besonders geschickter Pong-Spieler zu belohnen, findet Alcorn obendrein noch einen Weg, mit den Schlägern den Winkel des Balls zu bestimmen, um seinen Kontrahenten fiese Trickschüsse vor den Bug zu knallen. Das simple Hin und Her wird dank Alcorns Verbesserungen zu dem Spiel, das schon bald die ganze Welt kennen und lieben wird. Pong ist genau das, was Computer Space nicht war. Einfach zu lernen und schwierig zu meistern. Obwohl er Alcorn das simple Spiel, das er selbst für zu simpel hielt, nur als Fingerübung gegeben hat, erkennt Bushnell das Potenzial dieser Einfachheit. Nolan ist ein Träumer, sagt Alcorn später über seinen Chef. Er selbst befände sich hingegen immer am dreckigen Ende des Stocks, mit der Aufgabe, die Träume umzusetzen. Bushnell hätte ständig Ideen gehabt und sie auf alle möglichen Zettel notiert. Und Alcorn, der technisch begabter als Bushnell ist, lässt sich von dem selbstbewussten Firmenchef immer wieder anspornen, Dinge zu bauen, die er selbst für unmöglich hält. Auch wenn es zur Motivation der ein oder anderen Lüge bedarf. Die Arcade-Maschine von Pong ist bescheidener als das futuristisch glitzernde Gehäuse von Computer Space. Ein schlichter Holzkasten mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher und dem Münzschlitz aus einem alten Waschsalon-Waschautomaten muss reichen. Aber es passt auch in die Umgebung für den ersten Testlauf. Andy Capp's Tavern, eine schummrige und eher billige Bar in der Nähe von Ataris Firmengebäude, die sich vor allem deshalb anbietet, weil Bushnell und Debney den Besitzer kennen. Eine Woche vergeht, bis Atari den ersten Anruf von Andy bekommt. Irgendwas stimmt nicht mit dem Pong-Ding. Als Alcorn zur Wartung die Taverne betritt, fällt ihm die Ursache für den Defekt buchstäblich entgegen. Als er das Gehäuse von Pong öffnet, quillt der Münzbehälter im Inneren über. So weit, dass die Münzen den Startmechanismus des Spiels blockieren. Das nächste Mal, wenn du den Fehler hast, kannst du mich direkt zu Hause anrufen, sagt er zu Barbesitzer Andy Cap. Den Fehler kann ich jederzeit beheben. Und er findet auch gleich eine patente Lösung. Statt einem Kaffeebecher dient nun ein großer Milchkarton als Auffangbehälter für die Münzen, mit denen die Barbesucher Pong füttern. Innerhalb weniger Wochen baut Atari weitere Pong-Maschinen für weitere Bars. Jede davon macht $150 Umsatz pro Woche. Eine Partie kostet 25 Cent, also werden jede Woche knapp 600 Partien pro Maschine gespielt. Uns hat der Blitz in den Hintern getroffen, sagt Elkhorn später über den Erfolg von Pong. Ein Blitz, der die Produktion im kommenden halben Jahr von den anfänglichen 10 Prototypen auf tausende Maschinen befeuert. Schon bald ist Pong nicht nur in Bars zu finden, sondern auch in Flughäfen, Hotels, in Einkaufszentren, überall, wo vorher kein Platz für laute Unterhaltungsmaschinen wie Flippertische war. Denn Pong ist im Gegensatz zu denen neu, modern und leise. Der eigentliche Vater von Pong bekommt vom explosiven Erfolg des Spiels in den Kneipen Kaliforniens erstmal wenig mit. Während sich Bushnell und Elkhorn über den Blitz im Hintern freuen, arbeitet der mittlerweile 50-jährige Ralph Baer an der gegenüberliegenden Küste der USA am Magnavox Odyssey. Sein Videospiel ist nicht für Kneipen gedacht, sondern für das Zuhause. Ralph Baer wurde 1922 als Rudolf Heinrich Baer in der Pfalz geboren. 1938 floh seine jüdische Familie vor den Nazis in die Vereinigten Staaten, nur wenige Wochen vor der Reichspogromnacht am 9. November. Im Alter von 16 finanzierte er in der neuen Heimat als Fabrikarbeiter sein Fernstudium zum Radio- und Fernsehtechniker. 1943 wurde er in die Armee eingezogen und kämpfte im Informationsdienst gegen die Nazis, die seine Familie zuvor aus dem Land gezwungen hatten. Auch nach dem Krieg blieb er mit der Kriegstechnik in Berührung. Sein erster Job nach dem abgeschlossenen Studium war eine Anstellung als Radartechniker bei der Rüstungsfirma Sanders. Dass Ralph Baers Vermächtnis heute vor allem aus Spielzeug besteht, wirkt fast so, als hätte er ein Stück seiner Kindheit nachgeholt. Im Laufe seiner Karriere entwickelt Ralph Baer auch die Technologie für die Lightgun und ganz ohne Bildschirm das Simon Says Spielzeug, in Deutschland unter dem Namen Senseo bekannt. Dass er das ausgerechnet bei einem Rüstungsunternehmen tat, hat eine gewisse Ironie. Aber sein Arbeitgeber Sanders hätte solche Albernheiten toleriert, solange lukrative Patente dabei herauskommen würden. Dass diese Albernheiten in Form der Brown Box einmal Grundlage einer ganzen Unterhaltungsindustrie sein würden, hätten sich seine Chefs bei dieser Laissez-faire-Haltung aber wohl kaum träumen lassen. Als Baer die Idee für eine Spielekonsole hat, stellt er sich einen Preis von $20 vor. Wäre dieser Traum wahr geworden, dann hätten heute vielleicht mehr Menschen von der Magnavox Odyssey als der ersten Spielekonsole gehört.
Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey, a new dimension for your television. Now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages.
Seine Brownbox kam unter dem neuen Namen und im schicken weißen Plastikgehäuse zu einem empfohlenen Verkaufspreis von $99.99 auf den Markt, inklusive einem Rabatt, wenn man gleich einen Fernseher von Magnavox dazu kauft. Ein durchaus stolzer Preis. Umgerechnet nach der Inflation wären das heute mehr als $600, also in etwa so viel wie der damals viel beklagte Startpreis der PlayStation 3. Auch mit dem neuen Namen und schicker Farbe war die Odyssey also erstmal eine teure, neumodische Spielerei. Tatsächlich dauert es über ein Jahr, bis sich Bushnell entschließt, auch die Idee einer Heimversion von Pong bei Ralph Baer abzuschauen. Im August 1973 schickt er ein Memo an seine Entwicklungsabteilung mit dem Auftrag, eine Pong-Variante für Endkonsumenten zu entwerfen. Auch diesmal weiß Bushnell die richtige Person, die seine Ambitionen zur Realität werden lassen soll, der Atari-Ingenieur Harold Lee. Es gibt nur ein kleines Problem. Lee hat bei Atari gekündigt. Ausgebrannt von endlosen Überstunden beim Design ewig gleicher Arcade-Platinen hat er seinen Hut genommen und ein ganz neues Geschäft gestartet. Eine Plantage für Weihnachtsbäume. Aber losgelassen hat ihn sein alter Job nicht. Ein Anruf von Alan Elkhorn reicht, um ihn zurück an Bord zu holen. Ein Anruf, der aus einer Frage bestanden haben soll. Denkst du, es ist möglich, Pong auf einem einzigen Chip unterzubringen? Lee hält das für möglich und für eine Herausforderung, der er nicht widerstehen kann. Ehe er sich versieht, arbeitet er wieder Überstunden für Atari. Gemeinsam mit Elkhorn arbeitet er in Schichten. Lee designt tagsüber die Logik der Chips, während Elkhorn in der Nacht das Debugging übernimmt. Das Zwei-Mann-Team schafft es, die Elektronik von Pong zurechtzuschrumpfen. Klein genug für einen kleinen Plastikkasten namens Atari Home Pong. Ironischerweise einem braun gefärbten Kasten. Jetzt kann man sich Pong einfach kaufen und am heimischen Fernseher weiterspielen, wenn man aus der Bar nach Hause geht. Der etwas schäbige Holzkasten des ersten Pong war genug, um neue Kunden in Andy Capps Taverne zu locken. Wenn das ein Blitz in den Hintern war, wie Alcon den Erfolg beschreibt, dann explodiert Ataris Hintern jetzt komplett. Allein im Weihnachtsgeschäft 1975 verkauft sich Atari Home Pong öfter als die Magnavox Odyssey in den gesamten 3 Jahren zuvor. Alle Konsolen der Home Pong-Serie gehen insgesamt 35 Millionen Mal über die Ladentheke. In zahlreichen verschiedenen Versionen, die auch Atari selbst zur Befriedigung der Nachfrage immer wieder nachlegt. Denn die Konsolen der 70er funktionieren etwas anders, als wir uns das heute vorstellen. Spiele ließen sich nicht einfach nachkaufen, sondern sind fest auf der Hardware verbaut. Die ersten Computerspiele waren eigentlich gar keine richtigen Computer. Stattdessen steckte in Magnavox Odyssey und Atari Home Pong simple elektronische Schaltkreise, die nur eine einzige Aufgabe ausführen konnte. In den meisten Fällen eine mehr oder weniger einfallsreiche Variante von Ping-Pong. Doppelpong, Superpong, Ultrapong, Quadrapong, Pinpong, jede erdenkliche Variante des Urspiels erscheint als eigene Hardware-Konsole. Mal mit 2 Schlägern, mal mit 4, mal mit mehr oder mal mit weniger Bällen. Der Riesenerfolg von Atari lockt Konkurrenz an. Die Schleusentore sind offen. Und Schleusentor ist keine übertriebene Umschreibung. Schon nach 2 Jahren ist der Markt für Pong von Klonen diverser Firmen dermaßen überschwemmt, dass der große und leere Markt plötzlich überfüllt ist.
You're watching the most exciting game you will ever see on your TV set. Telstar by Coleco, with 3 different games. Telstar handball, tennis, hockey. All 3 at an exciting low price. For great family fun, hitch your TV to a Telstar by Coleco.
Pong, der Geburtshelfer der Videospielindustrie, ist auch ihr erster Totengräber. Die Flut von Pong-Kopien, die Atari selbst mit ihren unzähligen neuen Pong-Varianten mitbefeuert, übersättigt den Markt dermaßen, dass die Kunden bald kein Pong mehr sehen können. Die Nachfrage bricht ein. Plötzlich sitzen Händler quer durch die USA auf einem riesigen Haufen von Pong-Konsolen, die keiner mehr haben will. Und sie tun, was Händler in solchen Situationen nun mal tun. Abverkauf, Preissenkung, Lagerräumung. Das wiederum sorgt dafür, dass Pong-Konsolen aller Fabrikate plötzlich zu Ramschpreisen zu haben sind und keiner mehr den Herstellern irgendein Neugerät abkaufen will. Der Hype platzt und der Markt kollabiert. Der Markt, der hier kollabiert, existiert noch nicht einmal 5 Jahre. Und es ist nicht einmal ein Markt für Videospiele. Es ist ein Markt für Pong-Konsolen. Pong ist das angesagteste Spielzeug der Saison. Für Händler handelt es sich hier nicht um das Medium der Zukunft, sondern nur um ein weiteres Produkt, das das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat. Ein Strohfeuer, das nun ausgebrannt ist. Und die Händler haben kein Problem damit, Pong so schnell aus den Regalen zu räumen, wie sie es zuvor eingeräumt hatten. Der Crash des Jahres 1977 vernichtet vorwiegend den Markt für eben diese Pong-Derivate. Überbleibsel einer zu diesem Zeitpunkt schon überholten Generation von Maschinen, die nur ein einziges Spiel anbieten. Und noch dazu immer das Gleiche. Er ist deswegen heute meist nur eine Fußnote in der Geschichtsschreibung der Videospiele. Es wäre allerdings zumindest damals dringend nötig gewesen, ihn nicht so schnell zu vergessen. Denn der ein oder andere Produktmanager hätte sich hier ausführlich Notizen machen und wichtige Lektionen lernen können, die später überlebenswichtig gewesen wären. Aber wie wir noch sehen werden, hat aus diesem Crash scheinbar niemand etwas gelernt. Nolan Bushnell nennt die Nachahmer derweil verächtlich Schakale. Aber lange muss er sich nicht mit ihnen herumärgern. Während die meisten in der Flut aus Pongs untergehen, ist Atari schon auf dem Weg, seinen nächsten großen Wurf zu landen. Eine neue Konsole, die nicht nur für Atari, sondern auch für den siechenden Videospielmarkt die Rettung bringen wird. Das Atari VCS, auch bekannt als Atari 2600. Die zweite Konsolengeneration steht bereits in den Startlöchern. Aber über die sprechen wir in der nächsten Folge.
Okay, well, here we are. Playing games while you ought to be working. My glasses are going to cheat here. You know, the funny thing is, Al, that this thing was designed for a normal television set. On a screen like this, there's no overscan.
They don't make them like they used to.
No, there's no overscan, so right. Watch when I...
30 Jahre nach dem Crash trafen sich auf der Game Developer Conference die beiden Väter von Pong, Alan Alcorn und Ralph Baer, und spielten auf der Brown Box eine Partie Tennis. Drei Jahrzehnte nach dem Durchbruch der ersten kommerziell erfolgreichen Videospiele fand auch Ralph Baer die Anerkennung, die er schon zum Anfang verdient hätte. Trotz eines Rechtsstreits zwischen Atari und Magnavox hat sich der Erfinder der Spielekonsole lange aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Interviews mit Baer gibt es einige, aber die meisten kommen aus dieser Zeit, aus den 2000ern.
The game that started off was a copy of our final prototype, which we'll show you shortly, and became the Magnavox Odyssey game. It came out in May of 72 and was promptly copied by the people who started Atari, became the Pong arcade game also.
350.000 Menschen kamen über die Magnavox Odyssey zum ersten Mal zu Hause mit interaktiven Videospielen in Kontakt. Aber heute erinnern sich die meisten nur noch an Pong, sagt ein resigniert, wenn nicht sogar etwas verbittert klingender Mann, der von der Geschichte beinahe vergessen worden wäre. Bis zu seinem Tod im Jahr 2014 baute Ralph Baer in seiner Werkstatt in seinem Haus weiter an elektronischen Spielzeugen. Nicht an Videospielen, sondern an wirklichem Spielzeug, wie sprechenden Plüschbären. Die gebührende Anerkennung für seinen Beitrag zu dieser Geschichte erhält er erst spät in seinem Leben. Aber er erhielt sie. 2006 wurde Baer vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush mit der National Award Medal of Technology geehrt, einer der höchsten Anerkennungen für Errungenschaften im Bereich der Wissenschaft. Der Preis ehrt seine bahnbrechende Pionierarbeit bei der Entwicklung und Kommerzialisierung von interaktiven Videospielen. Etwas spektakulärer und gamiger ist der Preis, den er auf den G4ia Gaming Awards im Jahr 2005 von Star Trek-Legende William Shatner überreicht bekommt.
Until tonight, history has largely overlooked this extraordinary gentleman. Please help me honor the inventor of a video game and the recipient of the Legend Award, Mr. Ralph Baer.
Den Legends Award für seinen legendären Beitrag zur Erfindung der Spielekonsole. Mit schnellen Schnitten und lauten Beats wurde Baer hier einem jubelnden jungen Publikum vorgestellt. Einem Publikum, das seinen Namen zuvor sicher noch nie gehört hatte. Die Person, die später als Vater des Videospiels in die Geschichte eingehen sollte, traf Ralph Baer zum ersten Mal im Jahr 1976 auf den Stufen eines Gerichts in Chicago. Magnavox war rechtlich gegen Atari und einige andere Mitbewerber vorgegangen, die Baers Patente verletzten. Denn laut Patent ist Ralph Baer der Erfinder der Technik für die Darstellung von interaktiven Inhalten auf dem Fernsehbildschirm. Diese Patente brachten Magnavox im Lauf der Zeit über 100 Millionen Dollar an Lizenzgebühren ein, auch von anderen Konsolenherstellern wie Nintendo, bis das Patent in den 90ern auslief. Atari zahlte davon nur vergleichsweise mickrige 1,5 Millionen. Weil sich Bushnell und Magnavox vor all den Nachahmern auf einen exklusiven Vertrag einigen konnten. Eine Einigung, die vor der kommerziellen Explosion der zweiten Konsolengeneration kam, bevor der Erfolg von Videospielen in seinem vollen Ausmaß absehbar war. Baer hatte den Grundstein für die erste Generation von Videospielen gelegt. Aber am Ende waren er und Magnavox gegen Atari unterlegen. Zwar hatte die Odyssey einige Nachfolger und verkaufte sich auch einigermaßen gut, dennoch sind die Namen, an die man sich heute erinnert, eben die von Atari und von Nolan Bushnell. Die Rechtsstreitigkeiten um Pong dauerten hingegen noch lange an, sogar bis über den Tod von Ralph Baer hinaus. Erst letztes Jahr wurde die amerikanische Supermarktkette Target für eine lebensgroße Pong-Variante in ihren Filialen verklagt. Der Kläger war diesmal Atari. Auch Rechtsstreitigkeiten scheinen einfach zur Geschichte des ersten kommerziell erfolgreichen Videospiels zu gehören. Wer nun wirklich der Vater des Videospiels ist, ob es Ralph Baer ist oder Nolan Bushnell, vielleicht Alan Alcorn oder war es der Entwickler von Space War, Steve Russell oder Joseph Cates, der Mann hinter Bertie the Brain, darüber lässt sich bis heute noch wunderbar streiten. Nolan Bushnell selbst soll auf einer Veranstaltung, Jahre nach dem Rechtsstreit, noch einmal auf Ralph Baer getroffen sein. Seiner damaligen Begleitung hätte er Baer dann als den Vater des Videospiels vorgestellt. Am Ende sind es mehrere Väter, die an der Erfindung und dem Erfolg des Mediums beteiligt waren. Ingenieure, aber auch Geschäftsleute. Und Leute, die im richtigen Moment die richtige Idee richtig umzusetzen wussten, um dann vom Blitz in den Hintern getroffen zu werden. Denn der Erfolg hat ja bekanntlich immer viele Väter. Am 27. Juni 1972 wird Syzygy zu Atari und einer der wichtigsten Namen in der Geschichte der Videospielgeschichte ist geboren. In der Geschichte der Videospielgeschichte? Das ist ja Quatsch. Aber Bushnell weiß seit seiner Zeit als Milchflaschenwurfspiel. Mann, warum schreibe ich solche Wörter?